Primal Compass. Immer wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge beziehungsweise zum Teil 2 unseres Interviews mit der lieben Anke. Immo Kompass, euer Podcast rund ums Thema Immobilien. Und genau, wir sind hier heute im Teil 2 und wir sind beim letzten Mal quasi stehen geblieben bei der Thematik, dass du ja deine erste Immobilie komplett alleine gekauft hast und erst selber eingezogen bist und sie danach vermietet hast und die zweite Immobilie quasi von Beginn an eine Immobilie war, die rein zur Vermietung gedacht war. Und vielleicht zum Einstieg, um das ganze Thema nochmal wieder aufzugreifen, was waren denn so für dich die Vor- und Nachteile, es quasi alleine zu machen oder aber einmal die Konzeptimmobilie, die du dann über Königswege im zweiten Schritt gekauft hast?
Also Torben, schön wieder hier bei euch zu sein. Und tatsächlich muss ich jetzt rückblickend sagen, dass das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket, was ich von Königswege bekommen habe, mit dem Angebot einer Immobilie, ich musste es nicht mehr finden, sondern mir wurde einfach ein Katalog vorgeschlagen. Ich durfte sozusagen Wohnung shoppen. Das war schon von Anfang an eigentlich so viel einfacher und leichter als bei einer selbst gekauften Immobilie. Also da einfach sozusagen einen Partner an der Seite zu haben, der, wie gesagt, dir vorschlägt, welche Immobilie du kaufen kannst, dir dann die Wohnung vorschlägt, dann darfst du dir eine Wohnung auswählen, dann hast du aber auch garantiert schon die Unterstützung drin, dass die Immobilie vom Grund, von der Substanz etc. entsprechend unabhängig geprüft worden ist. Das sind alles Vorteile, die hast du nicht. Also wenn man selber eine Immobilie kauft, dann kauft man sich ja manchmal so die Katze im Sack. Und ich habe damals auf die Expertise meiner Eltern und von Freunden sozusagen vertraut. Und dann hast du damals sozusagen als Bestätigung alle möglichen, wie heißen sie denn, Eigentümer?
Protokolle,
danke, sozusagen zugeschickt bekommen. So nach dem Motto, ist da die letzten 5 Jahre irgendwas rausgekommen, dass da irgendwas morsch ist, renoviert werden muss, sonst irgendwas. Das ist sozusagen dieser Sicherheitscheck, den du bekommst. Aber ansonsten kaufst du die Katze im Sack. Du hast keine Ahnung, was zwischen den Wänden ist, was da geprüft ist. Du kannst noch einen unabhängigen Gutachter sozusagen durch die Wohnung durchschicken. Aber ansonsten kaufst du die Katze im Sack. Und ich finde schon, dass wenn du dann halt tatsächlich die Immobilie über Königswege hatte dann sozusagen ein Zertifikat und hatte diese ganzen Nachweise, die du sonst selber finanzieren muss, hatte die alle schon mit drin. Und auch so einen Partner dabei zu haben, der halt auch weiß, auf was er achten muss, der dann sagt, das und das und das ist geschickt und das würde ich dann so und so machen und überleg doch mal das und das. Das sind schon alles Aspekte, einfach so einen Partner zu haben, der die Sache mit dir bewertet und diskutiert, das ist mega viel wert. Und deswegen fand ich es auf diesem Rundum-Sorglos-Paket ist sehr, sehr viel einfacher, die Immobilie zu kaufen und vor allem auch sich dafür zu entscheiden und dann auch zum Abschluss zu kommen. Ich sage immer wieder, ich glaube, wir mussten 3-mal nochmal die gleichen Sachen durchgehen mit meinem Makler und mir, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, wir tun's. Ja. Wir tun's. Ja. Warte mal, können wir nochmal drüber telefonieren? Kannst du mir nochmal erzählen, dass es sinnvoll ist? Ja, okay, wir tun's. Also ich glaube, allein diese Unterstützung für diesen Prozess zu haben, ist ein mega großer Vorteil, der nicht wegzudenken ist. Und das ist ja, glaube ich, auch immer der Vorteil, den wir auch als Finanzberater immer wieder aufführen, dass es gerade darum geht, diese Entscheidungen nicht emotional zu begleiten. Also sozusagen die rationale Seite zu sein und zu sagen, nein, wir haben es bewertet, es macht Sinn, wir tun das und diesen Prozess einfach zu begleiten. Und das ist, finde ich, ein mega großer Vorteil davon. Und abgesehen davon, dass du halt jemanden für die Finanzierung hast, dass du hinten raus, wenn das ganze Ding dann vermietet ist, keinen Stress hast, weil dich keiner anruft, dass die nicht sagen, hier, die Klingel tut aber nicht oder der Rollladen klemmt, die rufen nie bei mir an. Ich kriege im Endeffekt die Abbuchung bei mir auf dem Konto mit, ich kriege nochmal irgendwie die Beschlüsse mit, mir wird mitgeteilt, dass ein neuer Mieter drin ist und das war's. Also der Rest läuft ruhig, der Rest läuft durch und das ist was ganz anderes im Vergleich zu meiner Wohnung, die ja Gott sei Dank gut verläuft in der Vermietung, aber nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Jetzt hast du ja sehr viel über die Vorzüge der Konzeptimmobilie gesprochen und auch, ich sag mal, das Do-it-yourself-Projekt von dir lief ja, Gott sei Dank und toi toi toi, dass es weiterhin so gut läuft, relativ gut, was ja aber definitiv nicht der Standard ist. Aber darauf wollte ich gar nicht im ersten Schritt hinaus. Okay, check. Also Für jemanden, der voll im Berufsleben steht, 40-Stunden-Woche oder vielleicht auch mal hier und da ein bisschen mehr, da fehlt dann irgendwo die Zeit, dann auch sich so groß umfänglich über Immobilien zu informieren, diese zu finden. Das kann lange dauern. Das heißt, so eine Konzeptimmobilie nimmt genau das ab und das ist ja auch, ist ja auch das Ziel dahinter. Klar, wenn du jetzt jemand bist, der dieses ganze Netzwerk, was du eben aufgezählt hast, ne, die Verwalter, den TÜV-Gutachter, jemanden, der sich um die Makro-Mikrolagenanalyse kümmert, etc. pp. Dieses Ganze, ich glaube, man nennt es ja Due Diligence, ne? Dieses Vorabprüfen, ob diese Immobilie sinnvoll ist. Das ist da ja alles schon mit drin und spart dir ja eine Menge Zeit. Check die Vorteile gegenüber dem, ich mache alles selbst und habe mein eigenes Netzwerk, die sind, glaube ich, klar. Hast du für dich auch irgendwelche Nachteile, egal auf welchem Wege, also ob jetzt bei der Immobilie, die du selber dir gekauft hast oder über die Konzeptimmobilie, wo du sagst, na, das lief vielleicht nicht so gut oder das hätte ich mir anders vorgestellt oder aber auch vielleicht aus deinem näheren Umfeld Leute, wo es eben nicht so glücklich lief wie bei dir.
Also ich glaube, da muss man gar nicht lange suchen, denn diese Geschichten für sag ich mal, Pech mit den Mietern oder Pech mit der Wohnung oder sowas, die finde ich relativ schnell in meinem Umfeld tatsächlich. Also sei es einfach, dass man pro Jahr 3 verschiedene Mieter hat. Das heißt, du hast 3-mal den Aufwand, dann irgendwie Verträge zu machen, sonst was. Das gehört, glaube ich, einfach dazu, wenn man selbst sozusagen vermietet und nicht noch was dazwischen geschaltet hat. Wie gesagt, ich hab mega Glück gehabt, kann aber auch ganz anders laufen beim nächsten Mal. Ansonsten ist halt in Anführungsstrichen der Nachteil, dass man ja auch bei einer Konzeptimmobilie sozusagen diesen Service ja auch bezahlen darf, muss. Also ja, man kann ihn dann, wenn du erst vermietest, wieder irgendwo auch absetzen. Mhm. Aber du musst natürlich auch, sag ich mal, einen höheren Teil in deiner Rate, in deiner monatlichen Kalkulation, in der Summe sozusagen einbehalten und vorbehalten. Der charmante Vorteil ist, dass man tatsächlich die Summe für die Verwaltung oder sowas oder was sozusagen da als Makler, als Immobilienmakler sozusagen zwischengeschaltet ist, kann in den Kaufpreis mit einkalkuliert werden. Das heißt, du kannst es mit in deine Finanzierung mit reinpacken. Das ist, finde ich, ein ganz schlaues Konzept, was vielleicht nicht jeder unbedingt macht. Aber hast natürlich dementsprechend tendenziell einen Tucken höhere Kosten. Und man muss es, glaube ich, für sich einordnen, was für einen selber die Sache ist. Es gibt, ich sage halt, ich will mich auf andere Sachen in meinem Leben konzentrieren. Ich mache lieber Vollgas irgendwo in meinem Beruf, weil ich meinen Job liebe in der IT und auf der anderen Seite, weil ich mich hier irgendwo auch in der Nebentätigkeit verwirklichen kann. Das heißt, ich möchte darauf den Fokus setzen und möchte mich nicht darum kümmern, was mit der Wohnung passiert. Ich brauche nicht die Kontrolle, weil ich, wie gesagt, emotional deutlich detacheder bin zu meiner Konzeptimmobilie. Aber es gibt andere Menschen, die haben einen ganz anderen Wert drauf und sagen, nein, ich möchte das wissen und ich möchte wissen, wer da drin ist und ich möchte sicher sein, dass da mein Geld auch, sag ich mal, gut weiterhin angelegt ist. Also ich glaube, das ist total individuell und persönlich. Ja. Aber für mich überwiegen die Vorteile.
Ja, es ist spannend, deine Herleitung. Ich finde das immer, oder ich mache es immer mit so einem Beispiel, dass wenn du jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst und du bist jemand, der sich selber sehr für diese Materie interessiert. So, das ist, erstmal fängt das Ganze als Hobby an und dann guckst du irgendwo auf YouTube, guckst du dir Videos an, ne? Wie machst du deinen Trainingsplan selbst und wie funktioniert das Ganze anatomisch und welche Übungen und Wiederholungen und so weiter, ne? Das kostet alles sehr viel Zeit, wenn du dich selber hinsetzt, dir das aneignest, aber du kannst dir deinen eigenen Trainingsplan schreiben. Du brauchst niemanden. Du gehst ins Gym, du machst dein Ding und du hast das Wissen. Oder aber, wenn du jetzt sagst, naja, ich möchte effizient trainieren, ich möchte körperlich fit werden, ich bereite mich auf einen gewissen Wettkampf vor, dann hole ich mir vielleicht jemand Erfahrenen an die Seite, der das Ganze schon mal gemacht hat, selbst und mit anderen, der dann weiß, was er mich fragen muss. Man nennt es, glaube ich, Anamnese auch in dem Gesundheitsbereich. Und der mir dann auf meine Ziele hin einfach einen Trainingsplan erstellt. Das heißt, ich muss nicht diese Zeit bei YouTube investieren oder sonst irgendwo mir das Wissen selber aneignen, weil ich habe jemanden, der das Wissen hat, den ich dafür quasi bezahle, weil der mir Trainingspläne schreibt, vielleicht Ernährungspläne schreibt. Und ich kann einfach davon den Nutzen ziehen, dass ich ein geiles Training habe. Und klar ist es dann, dass man wen anders für diese Dienstleistung bezahlt. Und nichts anderes ist es ja quasi im Endeffekt mit der Konzeptimmobilie auch, ne? Dass du halt einfach sagst, ich gehe einfach in das Thema Immobilieninvestment rein. Ich habe da was funktioniert, das läuft, da wird sich drum gekümmert. Ja. Ich baue langfristig Vermögen auf, spare mir die Zeit. Natürlich, ne, auf welchen Nachteil will ich hinaus? Wie du es auch schon gesagt hast, mitunter hast du halt eine etwas geringere Rendite, ne, gerade wenn du es schnell kaufen und verkaufen möchtest. Aber dafür hast du halt einfach eine Menge hinten raus an, ich sag mal, professioneller Verwaltung, die dir da viel Zeit und auch Nerven irgendwo erspart. Ja. So habe ich es jetzt verstanden, so ist es, wie ich es immer kommuniziere. Jetzt wäre aber für mich nochmal eine spannende Frage, wie würdest du denn potenziell die nächste Immobilie kaufen? Oder gibt es überhaupt eine nächste Immobilie bei dir? Soll das Portfolio noch wachsen? Hast du jetzt Blut geleckt? Wird es noch mehrere geben? Wie sind deine Gedanken dazu?
Boah, also ich hätte eigentlich nach der ersten schon gesagt, ich habe eine, jetzt ist der Haken dran und dann ist gut. Mhm. Ich würde auch immer noch behaupten, dass ich das nach der zweiten sage, aber ich weiß ja inzwischen, wie der Hase läuft. Ich kenne ja inzwischen das System, wie es funktionieren kann, im Sinne von, du hast Geld übrig, du legst es an, du holst dir die Rendite, nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Also ich habe das System jetzt verstanden. Deswegen dann, wenn sich finanziell wieder mit einem entsprechenden Eigenkapitalbedarf, der halt einfach da sein muss und einer garantierten, stabilen monatlichen Basis, die da sein muss, weil sonst tue ich es nicht. Wenn das wieder gegeben ist mit den Konditionen, würde ich es gar nicht mehr ausschließen. Im Sinne von planen aktiv tue ich es aber auch gerade nicht. Also es ist, ich glaube, es darf einfach wieder geschehen. Ich sage immer, die Immobilien kommen zu mir, wenn sie zu mir kommen wollen. Irgendwie bleibe ich bei der Geschichte und bleibe bei meinem Immobilienkarma und wer weiß. Ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich werde nie in der Finanzbranche arbeiten. Warum sollte ich in der Finanzbranche arbeiten? Und jetzt tue ich's, weil ich Frauen enablen möchte, den Weg für sich zu gehen. Und also who knows? Das Leben spielt manchmal witzige Geschichten.
Sag niemals nie, ne? Ist ja so ein schönes Sprichwort dazu. Aber safe. Nein, ich kann das absolut nachvollziehen, dass wenn man da einmal drin ist. Und so wie du es auch schon in der letzten Folge beschrieben hast, es ist halt eine emotionale Achterbahnfahrt. Und da darf auch gerne mal so ein bisschen Ruhe einkehren und erstmal alles so ein bisschen einfach verwaltet werden und laufen. Und wenn dann die richtige Immobilie kommt, dann dann ist Anke da, ist vorbereitet, hat das Know-how und dann geht das los.
Weiß ich, wie es geht, genau. Ja. Guck wieder auf meine Zahlen und stelle fest, ja, es geht. Nehmen wir das Emotionale auf und ab wieder mit und dann Angriff. Weil das ist ja das Tolle, einmal verstanden, wie dieses System funktioniert, lässt es sich dann irgendwie auch nicht mehr los. Also ich sage immer, irgendwann hast du einfach verstanden, wie es funktioniert. Ich habe ewig gebraucht, bis ich Mathe verstanden habe. Dann hatte ich es verstanden, dann konnte ich es. Mhm. Ich glaube, so ist es bei Immobilien einfach tatsächlich auch. Wenn du einmal dieses Mindset hast, was dich von so einer selbstgewohnten oder selbstbewohnten Immobilie und auch diesem Fantasiewunsch Eigenheim irgendwie, wenn sich das anfängt zu verändern und du verstehst, wie dieses System funktioniert, ist es unglaublich schwierig, das nicht zu sehen und nicht nutzen zu wollen.
Du hast gerade gesagt Eigenheim. Wie stehst du selber zum Thema?
Ich fand die Diskussion, und die habe ich tatsächlich auch über die Berater bei Königswege damals andiskutiert und lange diskutiert, weil, wie gesagt, scharfe Häuslebau ist so dieses klassische Ding, wo man hier eben aufwächst und meine Eltern leben ja auch in ihrem Haus, was sie jetzt inzwischen in der Rente abbezahlt haben und ich sehe den Vorteil davon. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele unterschiedliche Phasen im Leben. Und gerade ist bei mir die Phase, wo ich sage, ich liebe es, mitten Downtown zu leben, die komplette Kultur zu haben, hier alleine für mich in meiner Wohnung zu wohnen. Irgendwann kommt dann vielleicht die Phase Familie, whatever, wo man wieder ein bisschen mehr Platz braucht. Dann kommt wieder irgendwann die Phase, wo dann potenziell irgendwann, weshalb vielleicht Kinder aus dem Haus sind, wo du wieder weniger Platz brauchst. Und ich glaube, das Leben läuft nicht linear. Das Leben, und das will ich eigentlich auch gar nicht, weil ich es total schön finde, diese ganzen Sachen, die mir das Leben auch irgendwie bietet, mitnehmen zu können und dann nochmal zu sagen, nein, ich wohne jetzt Downtown und ich ziehe nochmal um. Und so ein Eigenheim macht dich schon sehr immobil. Mhm. Und ich finde, dass die großen Vorteile sind, wenn ich einfach sage, ich wohne jetzt einfach weiterhin zur Miete und deswegen Tendenz, nein, kein Eigenheim. Ich wohne weiterhin zur Miete und jegliche Lebenssituation, die sich für mein Leben einstellt, kann ich flexibel buchen sozusagen oder mieten, je nachdem, was halt passend ist. Ich wohne mal einmal in der Stadt, ich wohne einmal im Vorort, ich wohne einmal auf dem Land, ich mache mal einen kompletten Cut, träume immer noch von einem Jahr auf dem Segelboot irgendwo. Das sind ja alles Möglichkeiten, die dann irgendwie da sind und deswegen ist meine Tendenz tatsächlich gerade nicht unbedingt von einem Eigenheim zu träumen, sondern ist die Flexibilität über Wohnungen oder eben andere Immobilien, aber in der Mietung sozusagen offen zu halten und einfach parallel kaufen und vermieten, funktioniert doch auch. Und so habe ich die volle Flexibilität. Mhm. Genauso die Möglichkeit der Rendite, wenn ich das einfach für Kapitalimmobilien nutzen kann. Und ich glaube halt, wie gesagt, zu mir passt es als Typ gerade nicht, weil ich das von der Freiheit, von der Flexibilität sehr, sehr schätze. Und so ist jetzt gerade meine Orientierung.
Sind das so deine Hauptziele, die du, sage ich mal, mit Immobilien als Kapitalanlage verfolgst? Also dir so die Freiheit, die Flexibilität langfristig sichern zu können? Dich vielleicht ein bisschen unabhängiger vom Arbeitseinkommen zu machen, um vielleicht mal sagen zu können, ich bin jetzt mal ein Jahr auf dem Segelboot, tschüss.
Also sobald ich, glaube ich, die Chance auf Segelboot habe, dann auf jeden Fall. Aber nein, ich sehe es ja bei meinen Eltern. Also ich sehe es ja tatsächlich, dass sie die Immobilien, die sie jetzt im Laufe ihrer, ja doch jetzt knapp 65 Jahre sozusagen erwirtschaftet haben, die tragen sie ja jetzt. Also das ist deren Rentenvorsorge und Altersvorsorge. Und auch ich arbeite ja mit meinen Immobilien, die ich jetzt mit drin habe, mit der Vermietung, als Bestandteil, als ein Teil von meinem Blumenstrauß für die Altersvorsorge. Und ob das dann im Alter ist oder vielleicht irgendwie schon vorher mit der Rendite für mich reinkickt, die Systeme, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wenn man sie einmal verstanden hat, kann man sie nutzen. Die tragen ja. Und deswegen ist das für mich ein Teil eines flexiblen Finanzierungskonzepts, was für mich passt.
Ja. Dem würde ich definitiv so zustimmen. Wo du es jetzt gerade angesprochen hast, deine Eltern haben sich ein kleines Portfolio aufgebaut an Immobilien, was mir häufig immer noch in diesem Zusammenhang einfällt oder was mir oft begegnet, ist so dieses Thema, naja, irgendwann ne, segnet ja jeden das Zeitliche. Und dieses Thema, wenn es mehrere Immobilien gibt, dann ist da ja in der Regel auch immer ein gewisser Wert hinter, der dann vielleicht mal irgendwann vererbt oder wenn man es clever macht, im Vorfeld schon verschenkt wird. Und das ist ja oftmals ein unangenehmes Thema. Also ich kenne es ja auch aus dem eigenen Umfeld, dass dann auch oftmals so dieses Feedback kommt, naja, eigentlich weiß ich das, dass man das mal ansprechen sollte, damit es am Ende nicht irgendwo beim Finanzamt, beim Fiskus landet, was sich die Eltern hart aufgebaut haben. Aber ich mag das nicht ansprechen. Oder aber es kam auch mal so dieses Feedback ne, von Eltern, naja, ne, verstehen wir jetzt gerade nicht ganz, wir haben es jetzt gerade abbezahlt, wir leben ja noch hier drin. So, und dann ist immer so diese Sorge, dieses Thema anzusprechen. Ich finde es aber unter dem Aspekt, dass ich ganz klar sage, das, was die Eltern in der Vergangenheit an Risiko aufgenommen haben, weil so eine Immobilie birgt auch immer Risiken, das, was sie vielleicht auch an Zeit, an Nerven rein investiert haben, durch Mieter, durch Gesetzesänderungen, durch whatever, das soll ja am Ende irgendwo denen zugutekommen, die dann in der Familie sind. Und deswegen finde ich das Thema einfach so wichtig. Und jetzt komme ich auch zur Frage mit dieser großen Umschweifung. habt ihr schon über das Thema gesprochen? Sprecht ihr darüber?
Ja, tun wir. Deswegen viel von dem ganzen Finanzimmobilienwissen habe ich von meinem Vater und auch er ist da sehr besonnen und vernünftig. Und irgendwie auch wieder nicht, weil ganz ehrlich, das ganze Thema Finanzen und das ganze Thema Immobilie ist einfach hardcore emotional, weil da hängt was dran, da hängt eine Leistung vom ganzen Leben dran, da ist so viel Wert auch gesellschaftlich in so einem Objekt des Hauses irgendwo mit drin und ich glaube, es ist zum einen ganz, ganz wichtig, das wirklich hardcore wertzuschätzen, weil ich habe die Luxussituation, dass ich eine Wohnung von meinen Eltern erben werde. Beziehungsweise ein Haus, ich und meine Schwester. Und ja, wir sind über der klassischen Schenkungssumme, die man sozusagen steuerfrei, erbschaftssteuerfrei bekommen kann. Und deswegen, Gott sei Dank, kann ich mit meinen Eltern drüber sprechen. Gott sei Dank haben wir das Thema aktiv angegangen, damit wir eben diese Möglichkeit haben. Wir haben es jetzt sozusagen überschrieben und dann gelten ja diese 10 Jahre sozusagen, wenn sie so lange noch leben, dann kann man, da ist es dann wieder verjährt von der Erbschaftssteuerverpflichtung, die dann wieder kommen würde. Und hoffentlich werden sie das natürlich überleben, weil wir es einfach schon frühzeitig angegangen sind. Aber es war eine sehr rationale Diskussion tatsächlich. Also Gott sei Dank konnten wir es führen. Gott sei Dank können wir diesen Steuervorteil dann auch als Familie mitnehmen, weil, wie gesagt, da hängt ja auch tatsächlich die Arbeit und die Leistung von meinen Eltern drin, ihr Leben lang. Und ich finde, das muss man unglaublich wertschätzen. Man muss auch sehr sensibel mit dem Thema, mit den Eltern diskutieren und sprechen. Und nein, das war nicht immer einfach und das war auch nicht immer rational. Wir konnten es dann Gott sei Dank auf eine rationale Ebene hieven
und
schieben oder so. Aber da sind ganz andere Diskussionen, die dann kommen. So von wegen, wie kriegt man das fair hin zwischen zwei Geschwistern? Was gibt es dann für Möglichkeiten? Dann sowas wie, ja, aber hier wohne ich doch noch drin, um Gottes Willen. Also meine Eltern haben darauf bestanden, dass sie das Niesbrauch haben. Das heißt, ich stehe sozusagen im Grundbuch drin. Mhm. Aber sie haben alle Rechte. Sie kriegen die ganze Miete. Also es gibt ja Gott sei Dank Systeme, die dann sozusagen dafür greifen. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung, dass du sowas machen kannst, und das muss dann jede Familie auch wieder individuell für sich anschauen, ist ein Vertrauensverhältnis. Weil das ist doch sehr sensibel, darüber zu sprechen. Wenn dann Geschwister da sind, in der Art und Weise, wie regelst du das? Weil Immobilien sind halt Immobilien, die sind nicht gleich viel wert. Und wie teilst du es dann auf? Und wie willst du dann hinkriegen, dass dann nicht irgendwann später ein krasser Erbschafts- oder Geschwisterstreit rausbricht? Und das ging bei uns tatsächlich über eine längere Zeit, wo wir sehr offen drüber gesprochen haben. Und jetzt würde ich heute sagen, dass wir eine sehr gute Regelung gefunden haben, mit der sich alle gut fühlen. Mhm. Und das ist für mich auch das K.O.-Kriterium, dass sich meine Eltern gut fühlen, weil es ist alles andere selbstverständlich, dass ich diesen Luxus habe, dann was erben zu dürfen. Mhm. Und ich will auch nicht, dass sich irgendwie durch dieses Thema Geld irgendwie die Beziehung zu meiner Schwester irgendwie verändert und geschweige denn zu meinen Eltern, weil die sollen andere Probleme haben und die sollen ihr Alter genießen, nachdem sie lange dafür gearbeitet haben.
Definitiv, ja.
Und ja, it's a story, würde ich sagen.
Ja, ja.
Aber Gott sei Dank auch da gute Erfahrungen gemacht, weil es einfach dumm ist, wenn man das dem Staat schenkt.
Das ist relativ klar auf den Punkt gebracht und das würde ich so unterstreichen. Und auch da machen sich natürlich nochmal wieder neue Themen auf, ne, rund ums Thema Immobilien, was dann da noch so aus steuerlicher Betrachtung mit einhergeht, wo man dann vielleicht mal mit einem Steuerberater noch dazu spricht. Oder,
das haben wir auch gemacht.
Plötzlich
auch kommt das Thema Holding wieder mit rein, dass du sozusagen deine Immobilien, wenn du wirklich von einem Portfolio sprichst, also ich muss mir das ja dann wirklich vielleicht irgendwann überlegen, dass man so Immobilien dann bündelt, mit einer Holding sozusagen drüber setzt, dass man ganz andere Steuervorteile hat. Aber das wäre auf jeden Fall der nächste Podcast-Folge. Also es ist schon verrückt, wenn man anfängt, dieses Game zu spielen, wo ich damals irgendwie so reingerutscht bin mit, ja, okay, komm, ich guck mal hier auf ImmoScout, das wäre doch keine schlechte Idee, wo ich heute stehe und was ich jetzt auch heute darüber diskutieren kann. Aber es macht einfach Sinn.
Absolut, absolut, definitiv. Und es ist halt immer sehr facettenreich und so dieser erste Hügel, der erste Berg, den man so erklimmen muss, bevor man sich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt, der mag oftmals sehr hoch erscheinen, aber wenn man den erstmal genommen hat, dann ist es halt einfach so, dann hat man das Gröbste eigentlich hinter sich, wenn man jetzt nicht anfängt, irgendwie noch in Gewerbeimmobilien oder komplex Hochgebäude oder sonst irgendwas zu gehen. Wenn man bei den Wohnimmobilien bleibt, dann hat man da schon mal einen ganz guten ich sag mal, Antrieb oder Hürde genommen. So, und
aber wie gesagt, Tom, das ist ja auch eine der Sachen, wo ich sage, deshalb bin ich jetzt doch in der Finanzbranche als Berater gelandet, weil es so mega wichtig ist und das ist auch nochmal ein Anliegen für mich, auch im Bereich von Female Finance, wirklich auch Frauen zu enablen, diesen Schritt zu machen. Mhm. Weil so wie du sagst, dieser Berg, der am Anfang da ist und dieses What the fuck, was tue ich da? Und diese ganzen emotionalen Sachen, die dann folgen, wenn du da diesen Vertrag vor dir liegen hast, das ist dieses an die Hand nehmen. Das ist dieses Berg beklingen und dann zurückschauen, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Und das ist für mich der Teil, der mich irgendwie motiviert, wo ich sage, nein, ich möchte Frauen enablen, genau diese Schritte auch zu tun, weil ich weiß, ich war da und ich weiß, es geht. Aber manchmal braucht man eben diesen Schucks oder die Hand, die einen irgendwie ein bisschen hochzieht oder die Stimme, die einen irgendwie wieder rational beruhigt, die ich auch hatte, die ich mehrmals brauchte. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und extrem wertvoll und deswegen bin ich jetzt hier.
Jetzt sagst du gerade das Thema Female Finance und gerade auch für Frauen, sage ich mal, diese Unabhängigkeit, das Zepter selber in die Hand nehmen zu können. Gab es denn für dich, da du ja deine erste Immobilie komplett alleine finanziert hast, alleine im Grundbuch standest, gab es denn Dinge, wo du sagst, boah, das ist für eine Frau oder für dich als Frau nochmal, ich sag mal, eine andere Art Herausforderung als vielleicht für einen Mann. Also ich spiele jetzt mal gerade so auf das Thema vielleicht auch Familienplanung, Nachwuchs an.
Mhm. Ja, also definitiv. Also ich habe immer schon gesagt, ist einer meiner Werte, das ganze Thema Unabhängigkeit, und deswegen, ich will es alleine schaffen können für den Fall, dass es irgendwann nicht einen Partner gibt, der mich dabei unterstützt oder so. Deswegen war es für mich von Anfang an klar, ich finanziere das, ich mache das, wenn ich mir das alleine leisten kann. Dementsprechend, und das muss man als Frau natürlich irgendwie doppelt so durchdenken, weil sollte ich irgendwann schwanger werden, dann ist das in dem Zeitraum von 10 Jahren, wo wir von Immobilien mindestens reden, definitiv so, dass dann in die verpflichtende Kreditbelastung, die dann monatlich reinkommt, auch das gleiche Zeitfenster mit Elternzeit, also 60% des aktuellen Einkommens, maximal 1.800 Euro, je nachdem wie die Gesetzlage ist, dass es da reinspielt. Und dass mich das in meinen Entscheidungen, welche Finanzinstrumente ich mir zutrauen kann und welche nicht. Und by the way, Kreditverträge wollen immer die gleiche Rate haben, egal ob du gerade, weiß ich nicht, in Elternzeit bist, komplett in Teilzeit runtergehst. Also alle möglichen Familienmodelle, die ja leider bisher traditionell gesellschaftlich doch irgendwie mehr auf der Frau liegen, die musst du mit einplanen. Und deswegen ist es schon auch, glaube ich, besonderer, und deswegen stimmt die Statistik auch zu, dass wir Frauen halt einfach immer noch weniger Immobilien besitzen als Männer. Die spielt da, glaube ich, halt schon einfach mit rein. Und da bin ich wieder bei dem ganzen Thema. Viel mehr Feines, warum wir das tun sollten, weil wir müssen empowered werden. Wir müssen eigentlich viel früher mit dem Thema anfangen. Nämlich eigentlich dann, wenn wir wirklich zu dem Zeitpunkt aus dem Studium, aus der Schule oder sowas rauslaufen, wo wir es uns leisten können. Weil halt irgendwann dann in unseren 30ern dieses ganze Thema, wenn es so sein sollte, Familie kickt. Oder halt eben auch früher. Aber wie gesagt, bei mir Studienbubble tendenziell in den 30ern. Und das ist schon was anderes. Und wenn du den Anspruch hast, das selber als Frau irgendwie noch stemmen zu können, dann überlegst du es dir nochmal anders. Und wenn es dann irgendwann mal Partner mit Kind und Schieß mich tot gibt, dann glaube ich auch, dass es dann ein faires Verteilen der ganzen Arbeiten und Leistungen und sowas geben muss. Und ich meine, es ist mir ja mega und dumm, sozusagen meine Immobilie zu verlieren, weil ich jetzt irgendwie mich für das Thema Familie entscheiden würde. Aber du willst ja irgendwie beides. Und deswegen muss in der Entscheidung, die du jetzt eben triffst, mit einer 10-Jahres-Kreditbindung und einer Verpflichtung über 10 Jahre, muss es halt auch eingerechnet werden. Und da ist diese Kalkulation als Frau komplexer als bei einem Mann, würde ich behaupten. Einfach gesellschaftlich bedingt.
Nachvollziehbar. So wie du es herleitest, es ist halt einfach in dem Alter, wo man dann wirklich in diese Dekade reinkommt, wo das dann passieren kann. Es kann auch danach noch passieren oder gar nicht oder vielleicht vorher, man weiß es nie, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was aktuell doch, wie du sagst, mehr auf der Frau liegt und dann mehr, mit da einkalkuliert werden muss, wenn man es wirklich alleine stemmen möchte und alleine packen möchte.
Ja,
definitiv.
Also das Tolle ist ja, um jetzt kurz mal die Männer hier zu loben, die Gesellschaft wird hier tatsächlich immer flexibler und die Männer gehen viel mehr in Elternzeit und es wird viel mehr in Partnermodelle gedacht und beide reduzieren von der Zeit und es gibt auch genug Modelle, wo der Mann sozusagen, weil der ja tendenziell dann weiterarbeitet, weil die Frau halt wirklich einfach biologisch bedingt dann zu Hause bleibt etc. bla bla, aber dass es wirklich Unterstützungsmodelle gibt, wo es dann darum geht, die Rente der Frau mit auszugleichen, die Belastung der Frau sozusagen mit zu übernehmen und das einfach als Familie, als Partnerschaft zu sehen. Dafür gibt es inzwischen so viele tolle, moderne Konzepte und vielleicht muss man es gar nicht mehr so pessimistisch sehen, aber im Sinne meiner Unabhängigkeit und dass ich dann eigentlich nicht in irgendwelche dummen Szenarien reinrollte, war es für mich tatsächlich und für bestimmt auch für viele andere Frauen da draußen eine andere Entscheidung bei der Entscheidung zum Kredit.
Ja. Ja, Anke, mit Blick auf die Zeit, ich bedanke mich auch im Namen von Frido, der jetzt in diesem Teil nicht dabei sein kann, für deine Zeit und für deinen spannenden Input und dass du uns mal so Einblicke gegeben hast, wie das bei dir mit der ersten, mit der zweiten Immobilie ablief und überhaupt, welche Herausforderungen es da so gibt, auch gerade speziell für Frauen. Jetzt zum Ende hin vielleicht nochmal die Möglichkeit, gibt es etwas, was du speziell den Zuhörern oder auch vielleicht speziell den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, rund ums Thema Immobilien, Finanzen allgemein? Irgendwas in der Richtung?
Ich glaube, ich bleibe bei dem Thema Empowerment. Nämlich, liebe Frauen, wir können das genauso gut. Traut euch, es lohnt sich. das Thema Finanzen für sich anzugehen und wirklich ganzheitliche Konzepte aufzubauen, die es dir dann auch ermöglichen, Immobilien zu integrieren. Und auch wenn das alles eine Rollercoaster-Achterbahn ist, es ist ein unglaublich tolles Gefühl, dann zu sagen, ey, ich kann das für mich alleine stemmen, ich bin unabhängig, ich übernehme die Verantwortung für mich und mein Leben und das ist eine sehr, sehr geile Sache und dazu gehört Finanzplanung und eben auch sinnvoll und beziehungsweise schlaue, steuerlich optimierte Kapitalanlagen. Und ja, Ladies, wir können das, also nehmt das in die Hand.
Starke und weise Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde sagen, damit haben wir den zweiten Teil eines sehr, sehr spannenden und interessanten Interviews mit der lieben Anke absolviert. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich darf an der Stelle noch einmal auf unser Webinar am 8. Juli aufmerksam machen, wo es einfach darum geht, grundlegend das Thema Immobilien und auch die Problematik mit der Rente und wie baut man eigentlich vernünftig Vermögen auf, sowohl für Männer als auch für Frauen. Wenn ihr euch dafür anmelden möchtet, findet ihr den Link in den Shownotes. Ihr findet auch natürlich unsere Website verlinkt in den Shownotes. Auch darüber könnt ihr euch zu dem Webinar anmelden. Das Ganze ist kostenfrei. Wir haben es in den letzten Folgen schon immer wieder erwähnt, es ist uns aber einfach wichtig. Wir verkaufen euch da kein Coaching, keine exklusive WhatsApp-Gruppe oder ähnliches, sondern wir geben euch das Wissen mit, damit ihr die erste Hürde beim Thema Immobilien für euch nehmen könnt. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke, liebe Anke. Das hat mich fast erinnert an damals gab es die Wochenshow. Danke, Anke.
Los, hau raus.
Danke, Anke.
Yes.
Danke dir, dass du dabei warst. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du so wertvollen, tollen Input gegeben hast. Es war sehr, sehr schön und sehr angenehm, mit dir
schön bei
zu sprechen.
Euch gewesen zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Und allen anderen Zuhörern und Zuhörerinnen wünsche ich dann noch einen schönen, jetzt haben wir es mittlerweile, Abend. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn.
Macht's gut. Ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.